Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur nächsten Lesung. Auch diese Lesung hat gesellschaftliche Themen als Aspekte hier vorbereitet. Es ist eine Lesung des TEA in Berlin, des Tagebuch- und Erinnerungsarchivs. Das TEA arbeitet nicht nur in Berlin, sondern auch bundesweit und auch darüber hinaus. Und macht eine ganz wichtige Arbeit, indem Erinnerungen, Tagebücher und Zeitdokumente gesammelt werden, gesichtet werden und zum Teil auch Veröffentlichungen vorgenommen werden. Das TEA betreibt inzwischen eine Zeitschrift, die heißt Wildbrot Wortbild. Und die erscheint einmal im Jahr und steht, jede Ausgabe steht unter einem bestimmten Thema. Im letzten Jahr war es das Thema Flüchtig und versammelt damit Prosa und Lyriktexte zu eben Aspekten der Flucht. Die Gestaltung der Zeitschrift wird jeweils, und das ist auch etwas Besonderes, von einer Designhochschule gemacht. Die Studenten gestalten das Ganze. Und so entsteht ein Gesamtwerk aus Texten und aus Gestaltung, Bilder, Grafik. In diesem Jahr ist das Thema der Zeitschrift Gesicht zeigen. Und wir werden jetzt Texte hören, einmal gelesen von Karin Manke-Hengsbach, die erstens die Vorsitzende des Archivs ist und zweitens die Chefredakteurin der Zeitschrift, die auch daneben den Bäckerow Verlag mit Büchern zur Zeitgeschichte betreibt. Und wir werden hören Claudia Herber, die ist auch Mitglied im TEA, lebt in Lothringen. Daran kann man auch sehen, dass eben das TEA einen weiten Kreis von Mitgliedern und Veröffentlichen oder und von Autoren hat. Ihr ist es auch wichtig, der Claudia Herber, Texte zu veröffentlichen und zu befördern, die gesellschaftliche Aspekte aufgreifen, wie zum Beispiel auch Zivilcourage. Beginnen wird jetzt dann Frau Mahnke.
Nein, Claudia.
Bitte? Claudia. Ich beginne. Okay, dann.
Ja, ich beginne mit dem Text und vielen Dank für die einführenden Worte, Herrn von Dr. Hoffmann. Mein Text, den ich vorlese und geschrieben habe, betrifft das Thema Mobbing bzw. Problematik Arbeit. Titel des Textes: Gerade deswegen. Meine Kollegin, nennen wir sie einfach Lena, nähert sich mit schlürfenden Schritten meinem Büro, das ihrem gegenüberliegt. Unsere Türen lassen wir offen, so unsere persönliche Vereinbarung, wenn nicht gerade ein geheimes Telefonat ansteht oder ich meine Zeit mit einer schwierigen Kalkulation zu verbringen habe. Aber was hat Lena heute nur? Ich vernehme ein Schluchzen neben ihrem lähmenden Gang. Sie haben mir gekündigt, sie sind mit meiner Arbeit nicht zufrieden. Und das gerade jetzt, wo ich in anderen Umständen bin. Sprich, schwanger. Stille für einen kurzen Moment zwischen uns beiden. Einen Moment, in dem viele Gedanken sich in meinem Kopf drehen. Ich habe eh keine Chance, etwas zu erreichen. Mir hilft doch niemand. Gerade diese letzte Bemerkung setzt eine Welle von Erinnerungen in meinem Kopf frei. Meine Situation, auch an einem Arbeitsplatz, mit einem Vorgesetzten viele Jahre zuvor. Die harte Zeit, nicht nur im Unternehmen selber, sondern auch in meiner Freizeit. in den Jahren, in dem Mobbing nur ein hüllenloser Begriff war, der nicht von Wissen darum und Verhaltensvorschlägen dagegen ausgefüllt wurde. Harte Jahre, die meine Seele in einen Trümmerhaufen verwandelten. Ich fühlte mich damals auch allein und verlassen. Selbst engste Freunde und meine Familie hielten meine Erzählungen wie eine Szenerie aus einer amerikanischen Krimiserie, reine Einbildung pur. Was damals einen Riss quer durch mein Inneres zog, war unter anderem das Gekicher, wenn ich von meinen Problemen erzählte und vernommene Hinweisworte, stell dich nicht so an oder ist doch alles deine Schuld. Ich von vornherein als die Schuldige, bestimmt ohne zu hinterfragen. Ein Loch, ein Graben, der sich dann vor einem auftut und man nicht weiß, werde ich nun hineingerissen oder werde ich eine Brücke sehen. Eine Brücke von meinen Erfahrungen zu ihr, zu Lena. Würde ich zum Mittäter werden, wenn ich schweige? 10 Sekunden Bedenkzeit. Bequemer wäre es. Doch kann ich das? Will ich das? Wenn ja, könnte ich mich am anderen Morgen mit gutem Gewissen im Spiegel betrachten und ohne Scham mir gegenüberstehen? Mich gut fühlen und mit Yes, thanks antworten, wenn die Frage dazu lauten würde, Are you doing well? Nein, ich könnte nicht. Und damit ein klares Statement für eine unbequeme Haltung, aber fair. Ich spreche Lena an. Du bist nicht allein. Du kannst mich als Zeuge nennen. Würdest du mir den Brief mal zeigen? Erstaunt über mein klares Bekenntnis geht sie, ja, sie geht, kein schlürfender Schritt zu ihrem Schreibtisch und bringt mir das Kündigungsschreiben. Welch ein Glück, dass sich unsere Kollegin auf der Etage und unsere Abteilungschef auf Geschäftsreisen im Ausland befinden. Ab und an mal ein Anruf von Kollegen aus anderen Abteilungen oder Kunden, jedoch nur selten. Also die Etage für uns. Ich lese mir Zeile für Zeile durch, nehme ein weißes Blatt aus dem Drucker und beginne, wichtige Punkte zu notieren. Ganz schön schwammig formuliert, teilweise nicht korrekt, mit Anmerkungen zu Arbeitsleistungen, wo der Verfasser oder unser Arbeitgeber nicht sicher war. Du hast eine Chance und mit meiner Zeugenaussage noch mehr. Der Kopf von Lena ändert seine Position, von der nach unten gebeugten zu der horizontalen. Ich erkenne Zweifel in ihrem Blick. Das würdest du für mich tun? Wieder eine unsichere Frage. Für sie, für mich steht mein Entschluss fest. Ja, du kannst auf mich zählen. Ich rate dir, einen Anwalt für Arbeitsrecht mit der Sache zu beauftragen, wenn du ihn dir leisten kannst. Du kannst doch, oder? Hast du vielleicht noch eine Rechtsschutzversicherung, die das übernehmen könnte? Nun ist Lena diejenige, die wenige Sekunden benötigt, um sich über das von mir Gesagte und Gefragte eine Antwort für sich zu überlegen. Ja, habe ich. Anschließend mit Lenas Wort Danke in meine Richtung gezielt, lässt jeden von uns wieder an seinen Schreibtisch und an seine Aufgaben zurückkehren. Mein klares Bekenntnis zeigt Wirkung. Schon wenige Tage danach meldet sich eine Anwältin für Arbeitsrecht, die Lena für sich ausgesucht hat, telefonisch bei mir am Arbeitsplatz. Ich bitte sie um einen Moment Geduld. Dies ist ein Telefonat, das eine geschlossene Tür fordert. Wieder an meinem Schreibtisch zurück vernehme ich nun die Frage der Anwältin, ob ich immer noch zu meiner Aussage stehe. Sie wollen wirklich als Zeugin für Lena fungieren? Ja, das habe ich Lena schon mitgeteilt. Und ihr auch zu einer anwältlichen Beratung in der Sache ihrer Kündigung geraten, die sie nun ja offensichtlich übernommen haben. Sie sind sich bewusst, dass dies eventuell arbeitsvertragliche Folgen für sie haben könnte. Ich werde sie in meinem Schreiben an den Arbeitgeber namentlich nennen müssen. Ja, ich bin mir über die gegebenenfalls auf mich zukommenden Folgen bewusst und war dies auch, als ich Lena gegenüber die Zusage gemacht habe. Aber mir persönlich ist Gerechtigkeit ein weitaus wichtigerer Grund für meine Entscheidung als ein dadurch eventuell entstehender finanzieller oder persönlicher Nachteil. Die abschließenden Worte der Anwältin kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber wie dem auch sei, nun gut, Ich habe meiner rechtlichen Aufklärungspflicht Ihnen gegenüber Rechnung getragen. Ich werde die Punkte, wofür Ihre Zeugenschaft benötigt wird, vorher per E-Mail versenden und Sie bitten, Ihr Einverständnis uns schriftlich mitzuteilen. Geheimes Telefongespräch beendet, der Telefonhörer geht zurück in die Schale und die Tür meines Büros wieder auf. Mein Kollege von schräg gegenüber ist ein wenig überrascht, aber ein Kommentar seinerseits folgt nicht. Das Schreiben mit mir als Zeugin wird verfasst und zugestellt. Wenige Tage später muss ich das Personalbüro für eine andere Angelegenheit betreten und bekomme auch gleich schon mit einem süffisanten Lächeln das Gedankengut des Personalverwalters zu hören. Ach, unsere gerechtigkeitsliebende Mitarbeiterin von unserer Abteilung nebenan kommt uns besuchen. Ich lächle zurück, nicht süffisant, sondern ungezwungen und natürlich. Ist Gerechtigkeit nicht mehr in? Lautet meine Frage. So eine Kündigung wäre sicherlich auch unter Berücksichtigung aller rechtlichen Auflagen möglich gewesen. Eines kann ich Ihnen versichern. Hätte ich ein solches Kündigungsschreiben erhalten, Sie und die gesamte Geschäftsführung hätten sich an mir die Zähne ausgebissen. Wieder nichts als ein süffisantes Lächeln. Ich glaube, in diesem Kopf wird es auch in Zukunft keine Wandlung geben. Als dann der Rechtsfall zugunsten meiner Kollegin Lena entschieden wird, freue ich mich natürlich für Sie. Ich habe keine Dankbarkeit für meine Zeugenaussage von ihr erwartet, nein, wirklich nicht. Aber es wäre vielleicht nett gewesen, wenn ich die Entscheidung zu Ihren Gunsten von ihr selbst erfahren hätte, anstelle von Ihrer Anwältin in einem offiziellen, wenig persönlichen Schreiben. Wenige Tage daraufhin begegnet mir der Personalchef der Firma auf der Treppe, die zu der Geschäftsführung führt. Die Entscheidung im Fall Lena dürfte er bereits wissen. Wie wird er sich nun mir gegenüber verhalten? Sprintet es durch meine Gedanken. Ich stehe weiterhin zu meiner Entscheidung und gehe aufrechten Ganges mit einem guten Morgen und einem Lächeln an ihm vorbei. Er grüßt genauso freundlich zurück, als wäre nichts gewesen.
Ja, wir sind beim Thema Gesicht zeigen. Jetzt folgt noch einiges an Lyrik und wie gesagt, Dr. Hofmann hat uns bereits vorgestellt, kommen die Texte aus ganz Deutschland. Und jetzt habe ich eine Helga Thomas, die lebt in Süddeutschland. Gesicht zeigen. Nicht nur mutig sich bekennen, auch zeigen, wo die eigenen Ängste schlummern, zeigen die Verletzungen noch nicht geheilt. Die Fragen, die unendliche Ratlosigkeit, nicht verbergen, Gesicht zeigen. Und ich füge gleich noch eins an und dann liest meine Mitstreiterin weiter. Das hat geschrieben Carola Schramm und die lebt in Hessen. Hunger nach Gerechtigkeit und Liebe. Wir alle hungern nach Gerechtigkeit und Liebe. Hiebe reimt sich auf Liebe. Diese beiden Buchstaben spielen ein Spiel. Sie verwechseln sich wie das Kinderspiel. Bäumchen, Bäumchen, wechsle dich. Wir denken an Liebe, wir verteilen Hiebe. Ja, wir verteilen Hiebe, es sei Liebe. Wege, es pocht und pocht an Türen, Menschen und Wände, geht Wege und Straßen, Tunnel und Brücken. Kein Herz begegnet ihm.
Jetzt darf ich ein Lyrik von Frau Karin Manke-Hengsbach, also meiner Kollegin hier, vorlesen, und zwar mit dem Titel Gesicht zeigen. Welches Gesicht? Das eigene oder das erwünschte? Das Gesicht für den Lehrer, den Ausbilder, den Chef? Das Gesicht für die Eltern, die Kinder, die Freunde, die Liebsten? Oder gar das Premium-Gesicht? Das Vermummte, weil es Devisen einbringt? Gesicht zeigen, das Alte oder das Junge, das Wahre oder das Falsche, über Jahrzehnte antrainierte. Gesicht zeigen ist zum Gesetz erhoben, Hoffnung all jenen, die man bisher, mit welchem Gesicht auch immer, übersehen hatte. darf noch ein weiteres vorlesen, bevor Frau Manke wieder an der Reihe ist. Und zwar eine Lyrik von Siegfried Bandaras in Berlin. Oh, Bandach in Berlin, Entschuldigung. Mit dem Titel Burkas. Als wäre das ein Nachtgewand und böde Schutz vor Geistern. Ist nicht für den Tag gemacht, wie sollte man ihn damit meistern? Sie müssten weiße Tücher tragen, sich kleiden wie das Sonnenlicht. Wen sollten Sie befragen? Der da oben gibt die Antwort nicht. Nur Menschen haben das erdacht, vielleicht einmal im Wüstensturm. Das hat es mit ihnen dann gemacht, sahen nicht ein Haus und keinen Turm. Dann blieb das so auf Ewigkeit. Sie steckten in der dunklen Tracht, riefen nach der besseren Zeit, in Freiheit nach der dunklen Nacht.
Danke. Ich lese jetzt ein Gedicht von Angelika Zöllner. Angelika Zöllner ist Schriftstellerin und lebt in Wuppertal. Sie greift die Ost-West-Thematik auf. Deutschland, das widerspenstige Wort. Zu viel besungen, zu viel über den Tisch gezogen. Nun liegen wir da, mit aufgeschlagenem Gesicht, die Träume längst über die Stufen gestürzt und tasten doch einander neu in den Armen. Fremde ist eingezogen, unbekannter Mond stiehlt die Sternläufe, nur die Herbstsonne steigt unverrückt über den Steildächern. Die Luft klingt spröde von alten Geschichten in unseren Händen, eine Liebesgeschichte.
Ich darf nun eine Lyrik von Frau Regina Franziska Fischer vorlesen. Sie lebt in Bielefeld. Mit dem Titel Geöffnet wie ein Kelch oder Die Bettlerin. Ich sehe sie auf den Pflastersteinen, in der milden Augustsonne, weit von sich, gestreckt die Arme, Hände geöffnet. Ich sehe sie auf den Pflastersteinen, in der milden Augustsonne, gestreckt die Arme, Hände geöffnet wie ein Kelch. Ich sehe sie auf den Pflastersteinen, in der milden Augustsonne, geschlossen ihre Augen, von der Menge sie kniet, versunken in ihre Welt. Nicht sehen die anderen, will sie in ihrem Elend, siehst du das nicht?
Ja, ein ganz ähnlicher Text. Daran merkt man auch, wie in den verschiedenen Gebieten von Deutschland, hier kommt zum Beispiel ein Beitrag aus Österreich, kam zu uns, woran man ersehen kann, gerade der letztgenannte Titel, wie ähnlich doch die Thematik ist. Weil es ist überall im Lande, ob das Deutschland oder Österreich ist oder andere Länder, doch oft die gleiche Situation. Und hier schreibt also eine Elge Hesselschwert aus Österreich, am Wallersee wohnt die. Ich sehe ihn sitzen am Stadttorbogen im Schatten, auf einem winzig kleinen filigranen Holzhocker. Seine Hände fliegen über die Tastatur des Akkordeons wie Kirschblüten im Wind. Er spielt schön. Seine Augen in seinem braun gegerbten, dünnen Gesicht sind geschlossen. Ich lege einen Euro in seinen Sammelbecher. Es ist die einzige Münze, die drin ist. Sein aquamarinklaren Augen öffnen sich. Er blickt mich von unten nach oben an. Mit seinen Lippen formt er ein lautloses Merci. Ich lächle ihn an und gehe weiter. Könnte ich mehr tun? Ich möchte mit dieser Frage mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, möchte aber gleichzeitig noch etwas zu unserer Literaturzeitung sagen. wie gesagt, angekündigt wurde es ja schon von Dr. Hofmann, dass wir uns mit dem Thema Gesicht zeigen beschäftigt haben. Ich denke, in einer Woche wird die Zeitschrift vom Druck kommen. Es sind immer ungefähr so 60 Seiten. Die Schreibenden kommen aus ganz Deutschland, aus dem ganz deutschsprachigen Raum, muss man sagen, nicht Deutschland. Und alle, die also Interesse an dieser Zeitschrift haben und sich gleichzeitig informieren möchten, was der Inhalt des nächsten Schreibaufrufes ist, können bei meiner Kollegin so einen kleinen Bestellschein ausfüllen und dann schicken wir Ihnen das zu. Kein Problem für uns, das machen wir gern. Und ich hoffe, Sie alle gehen ein bisschen mit den Satz im Kopf nach Hause von dieser wunderschönen Messe, die zwar auch anstrengend ist, zur Thematik Gesicht zeigen. Und ich denke, das ist in unserer heutigen Zeit ganz besonders wichtig, dass wir alle Gesicht zeigen. Und Sie haben auch Gesicht gezeigt, indem Sie dem zugehört haben, was wir Ihnen zu sagen hatten. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Meine Kollegin sitzt da.
Okay. Geht's los? Mhm.
Einen wunderschönen guten Tag, liebes Publikum, sehr geehrte Damen und Herren. Sie sind jetzt Gast des Autumnus Verlages aus Berlin und wir stellen jetzt ein fabelhaftes Buch vor von unserem jungen Freund und Autor Matthias Vesco aus Südtirol. Darum kurz zum Ablauf der Veranstaltung. Wenn Sie Ihre Hand heben und schnipsen, bekommen Sie einen ganz leckeren Südtiroler Kalterer See Auslese von 2016 kredenzt. Es reicht also einfach nur eine kleine Handbewegung und schon starten die Mundschenks los. Sie sehen also, das ist keine Veranstaltung von den anonymen Alkoholikern, sondern vom Autumnus Verlag. So, wollen wir mal gleich einsteigen. Ach so, das ist nicht nur politisch korrekt, dieses Buch, sondern auch animally korrekt. Es heißt Bericht eines Köters. Dieses Buch handelt von der Odyssee eines Hundes, der eigentlich ein ganz beschauliches Leben gelebt hat, bis seine Familie sich dazu entschied, ein Kind zu bekommen. Und plötzlich stand seine kleine Welt komplett auf dem Kopf. Um diesem Schicksal etwas zu entgehen, macht er sich auf die Wanderschaft. Und dort erlebt er dann ziemlich viele wilde Abenteuer, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Und ich kann das noch mal kurz hier nachschauen. Ich bin nämlich gerade etwas verpeilt, ganz genau. Dieses Mikro ist irgendwie. Ich bekomme das jetzt besser nicht hin. Ist auch egal. Also, er lebt halt eine Odyssee, zieht durch die Welt voller Erwartungen und erlebt dabei immer wieder viele Enttäuschungen. Und diese Ambivalenz, die sich da eben halt in seinem kleinen Leben auftut, die finden wir auch wieder, wenn wir uns die Welt von dem Matthias Vesco anschauen. Er ist Italiener und er ist Südtiroler. Und dort hat das Land momentan ja auch mit großen Problemen zu kämpfen. Einerseits geht es um die Lost Generation, der Generation der jungen, ambitionierten Akademiker, die unter einem enormen Erwartungsdruck stehen und ganz schwer zu kämpfen haben, um sich überhaupt etablieren zu können. Auf der anderen Seite sind das diese vielen, vielen Migranten, die stranden in Italien, eben halt auch mit ihren Erwartungshaltungen von Europa und vielfach eben auch extrem enttäuscht werden. Ja, und dazu erzählt uns jetzt der Matthias ein bisschen was.
Ja, also das Buch ist ja sehr symbolisch ausgelegt. Roxanne, diese Boxerhündin, ist...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.